Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf Vera Zischke, die tolle Autorin, die schon ein zweites Buch rausgebracht hat und ich liebe beide. Und heute geht es um Pina fällt aus und um Vera und überhaupt um alles, was sie gerade macht und kreativ macht. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, liebe Vera. Freue mich sehr, sehr, sehr.
Und ich freue mich auch riesig, wieder bei dir zu sein in deinem unglaublich wunderschönen Podcast-Studio. Ich wünschte, ihr könntet das sehen.
Ja, ja, wir hatten gerade ein kleines Amuse-Gueule, einen kleinen Orangen-Muffin, einen gesunden ohne Kohlenhydrate. Ach guck mal, jetzt geht auch der Katzenfutterautomat los. Heute ist irgendwie so ein bisschen Tontag, aber ist nicht schlimm. Macht's ja auch spannend.
Wir quatschen drüber weg.
Jetzt wollen wir aber erstmal über Pina fällt aus quatschen. So, dein zweites Buch ist gerade rausgekommen. Mhm. Worum geht es?
Es geht um einen autistischen jungen Mann, der ist 20 und lebt mit seiner Mama zusammen, Pina. Und Pina ist eigentlich auch die Einzige, die einen Kontakt zur Außenwelt herstellt und Leo hilft, durch seinen Alltag zu kommen. Und dann passiert das, wofür Pina am allermeisten Angst hat, sie fällt aus. Sie ist wirklich weg. Und jetzt müssen sich die Menschen kümmern, die noch da sind. Und das sind eigentlich nur ein paar Nachbarn im Haus.
Die auch nicht erste Wahl sind, ne? Keiner von denen ist eine erste, ist auch nicht mal eine B-Wahl, so ungefähr.
Also Pina hatte die ganz sicherlich nicht auf dem Schirm und die sich selbst aber auch nicht. Die sind eigentlich auch mit sich selbst schon genug beschäftigt. Und ich glaube, so ist es tatsächlich auch. Ich glaube, wir haben alle irgendwie das Gefühl, wir haben schon genug mit unserem eigenen Leben zu tun. Und jetzt noch so eine Verantwortung, oh, ich weiß nicht.
Trotzdem ist es so, dass, also Pina fällt aus, ist eigentlich fast noch zu wenig als Titel, weil man denkt, ah, es geht sehr um Pina. Es geht auch sehr um Pina, aber es geht halt einfach um so viel mehr, um so viel andere Charaktere, die zum Leben erwachen und neue Rollen finden. Das hätte man natürlich alles nicht in den Titel reinbringen können, aber es geht einfach um viel, viel mehr und um ganz unterschiedliche Menschen, die jetzt versuchen, sich zusammenzuraufen und eine Gemeinschaft zu werden.
Genau, und das war für mich auch der größte Unterschied zum Debüt, aber lieb noch, dieses Buch ist ein Ensemblestück. Es geht hier darum, wie sich eine Gemeinschaft findet, die sich eigentlich gar nicht finden will. Und Pina fällt aus, ist die Ausgangssituation. Und ja, es ging mir auch darum, zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, pflegende Mutter zu sein. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann geschnallt, wenn ich das wirklich nachfühlbar zeigen will, dann muss diese Mutter eben ausfallen.
Warum war das ein Bedürfnis, darüber zu schreiben?
Das ist ein ganz persönliches Bedürfnis. Bei Ava war ja so die Ausgangsfrage, warum gibt es eigentlich keinen Roman mit einer erschöpften Dreifachmutter in der Hauptrolle? Und bei Pina ist es eben eine Facette, die ich auch kenne. Ich bin selbstpflegende Mutter, ich habe ein Kind mit frühkindlichem Autismus, auch mit einer kognitiven Einschränkung. Und als wir damals erfahren haben, was los ist, da war es für mich irgendwie so, als wäre ein Teil von mir abgetrennt worden, von den Erfahrungswelten aller meiner Freundinnen und vom Rest der Welt und von der Leistungsgesellschaft sowieso, weil wir uns eben immer mit dieser einen Hälfte im Paralleluniversum unseres Sohnes bewegen. Da geht es um ganz andere Dinge. Und das ist manchmal eine konfuse und auch absurde Welt, wenn man sich unser Hilfesystem anguckt. Es ist aber auch ein Gegenentwurf zur Leistungsgesellschaft. Es ist auch sehr schön dort. Und ich habe selber 35 Jahre gebraucht, um zum ersten Mal jemandem wie meinem Sohn zu begegnen. Wo sind die alle, habe ich mich gefragt. Und das einfach mal zu zeigen und meine Sprachlosigkeit oder auch dieses Gefühl von Isolation, das mich manchmal überkommt, um das irgendwie zu überwinden, habe ich gedacht, ich habe jetzt 300 Seiten Platz und kann mal genau beschreiben, was es eigentlich bedeutet und wo wir eigentlich noch so sind in unserem Paralleluniversum.
Was ist in dem Paralleluniversum anders? Was ist dort wichtig, was in dem normalen Leben nicht so zählt?
Also zum einen gelten in diesem Paralleluniversum, wenn ich jetzt mal das ganz konkret auf unsere Situation runterdampfe, ganz, ganz andere Regeln. Zum Beispiel sind frisch gewaschene Klamotten auf der Haut unerträglich, ganz fürchterlich, geht gar nicht. Also das sind so Dinge, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Da muss man schon mal kreative Lösungen finden.
Wie zum Beispiel? Also waschen und dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, durch den Garten ziehen oder so? Oder
was? Also wenn wir irgendwann die gleiche Größe haben, ich trage das auch mal einen halben Tag auf, okay, ne? Ja. Ich würde das machen. Aber jetzt ist es eher so, dass es ganz oft die gleiche Hose gibt. Mhm. Und ich schaffe das noch nicht, dann die frisch gewaschene unterzujubeln. Das fällt jedes Mal auf und es gibt jedes Mal allergrößten Protest. Aber ich sage dann immer, guck mal, es ist wenigstens die gleiche Hose, das gleiche Modell. Und irgendwie tasten wir uns dann ran, aber wir tragen die Klamotten auch schon mal ein bisschen länger, als andere Leute das okay. machen würden. Ne? So, das ist der eine Teil dieser, dieser Geschichte. Und der andere Teil ist eben dieses Förderschulsystem, in dem wir uns bewegen, was eine sehr, sehr behütete Welt ist. Ich glaube, jeder, der ein Kind hat, das im Regelschulsystem Schwierigkeiten hat und da einfach nicht, sich einfach nicht passend machen kann, weiß, wie unglaublich hart das sein kann. Und im Gegensatz dazu denke ich mir manchmal, na, du hast eine sehr schöne Schulerfahrung. Du darfst ganz in Ruhe erstmal ankommen. Es ist eine ganz kleine Gruppe. Das würde ich eigentlich allen Kindern wünschen. Und dann haben wir eben auch dieses absurde Hilfesystem. Also wir sind jetzt gerade wieder, wir brauchen eine neue Autismustherapeutin. Zwischen 1 und 2 Jahren werden wir jetzt auf Wartelisten stehen, obwohl wir noch das ganze Jahr über Therapie bewilligt hätten. Ich muss jedes Jahr erneut für den Schulbus der Förderschule für Kinder mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung nachweisen, dass mein Kind eine geistige Behinderung hat. Da beschäftige ich wieder viele Leute, die Bögen ausfüllen müssen. Wir haben jetzt die Frage, wer zahlt für eine bestimmte Therapieform, die wir im Moment statt Autismustherapie machen. Da ist sehr entscheidend, wie geistig behindert das Kind denn ist. Das heißt, wir mussten nochmal einen IQ-Test machen. So, das sind also zum Teil wilde Blüten, die dieses System schlägt. Und als Eltern hat man oft das Gefühl, irgendwie ist die grundlegende Haltung, dass wir uns irgendwas erschleichen wollen, was uns gar nicht zusteht. Ja.
Aber verstehe ich das richtig, dass quasi das System, das Sozialsystem, davon ausgeht, dass jedes Jahr es auch sein könnte, dass Autismus plötzlich vorbei ist? Also
ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Ist er immer noch Autist? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, ob bewusst oder unbewusst, auch ein System der Verunmöglichung ist. Also ich habe als Zeitungsreporterin ja oft mit Familien in verzweifelten Situationen zu tun. Und wenn da nicht jemand von außen manchmal kommt und sagt, komm, ich helfe dir jetzt, dich auch noch durch dieses Antragsgewühl da durchzukämpfen, dann bleibt auch vieles liegen.
Genau. Und dann wird es nicht bearbeitet und dann muss man halt auch nicht dafür zahlen, ne?
Ganz genau.
Krass. Wie würdest du sagen, was verbindet Familien, die Kinder haben, die nicht ins Regelsystem passen quasi? Was verbindet sie, mit was hat jede Familie zu kämpfen?
Also erstmal möchte ich sagen, es verbindet uns alles, dass wir uns in gewisser Hinsicht sehr, sehr locker machen müssen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Pflegemutter, die 2 schwerst mehrfach behinderte Kinder hat. Und sie ist in so einem Verein, Selbsthilfeverein für pflegende Eltern. Und die treffen sich einmal im Jahr im Zoo. Und sie sagt, das ist der schönste Tag des Jahres, weil einfach alle so sind. Und keiner guckt irgendwie komisch, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Es ist einfach so völlig selbstverständlich. Und das sind schon manchmal so Situationen im Alltag, wenn man auf andere Menschen aus dem Paralleluniversum trifft, dass man sich so zuzwinkert.
Und so wie Motorradfahrer sich so ein Erkenntniszeichen.
Genau, ganz genau. Ganz genau. Ja, ich weiß genau, was bei euch los ist. Ansonsten hat schon jeder mit sehr, sehr unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Das ist noch mal was anderes, wenn ich auch körperliche Pflege leiste bei meinem Kind. Es ist noch mal was anderes, wenn ich Intensivpflege in der Nacht leiste, wenn jede Nacht eine Krankenschwester bei uns am Bett sitzt. Das sind so unterschiedliche Schicksale. Klar, unterm Strich müssen wir uns alle damit auseinandersetzen, wie viel Berufstätigkeit ist überhaupt möglich? Was bedeutet das für mein Alter irgendwann mal? Und wie gehe ich damit um, dass es diesen Moment des Flüggewerdens nicht geben wird.
Was hilft dir dabei? Diese Sorgen?
Dieses Buch. Ja. Also das ist tatsächlich meine größte Sorge. Also was wird eigentlich mal aus ihm, wenn wir mal nicht mehr da sind, wenn da niemand ist, der aus Liebe Entscheidungen trifft, aus Liebe und einem ganz tiefen Verständnis für ihn. Und da habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich weiß, dass es in den USA so eine Art Komitee gibt, das man zusammenstellen kann. Das heißt, man übergibt nicht die Verantwortung an den einen Menschen, der irgendwann mal entscheiden muss, sondern es wird ein Komitee gebildet. Da können Geschwister mit rein, da können aber auch jede Menge andere Menschen mit rein, die im Idealfall deutlich jünger sind als man selbst und die dann gemeinsam mit dem Menschen Entscheidungen treffen, wenn was ansteht, ne? Veränderung der Wohnsituation oder wie auch immer. Grundsätzlich kann sich, glaube ich, jemand, der das selber nicht erlebt, gar nicht vorstellen, wie wenig Selbstbestimmung möglich ist, wenn man zum Beispiel eine geistige Beeinträchtigung hat oder eine starke Form von Autismus.
Ich habe eine Arbeitskollegin, die ist alleinerziehend. Ihre Tochter ist jetzt, ich glaube, sie wird 19 dieses Jahr sogar. Und sie ist mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen und ist auch im Autismus-Spektrum. Und dadurch, dass sie alleinerziehend ist, war sie irgendwann einfach, ist sie auf dem Zahnfleisch gegangen. Also jahrelang schon auf dem Zahnfleisch gegangen, aber irgendwann ging es halt so nicht mehr. Vielleicht ähnlich wie Pina, ist aber nicht total ausgefallen, sondern einfach ist krank geworden, musste dann auch ein paar Tage ins Krankenhaus. Und das will ich aber gar nicht sagen, sondern ich möchte über ihre Sorgen und auch über das sich erlauben zu sprechen, dass sie sich auch erstmal gedanklich erlauben muss zu sagen, ich brauche aber jetzt auch wirklich mal so ein bisschen was irgendwie zum Ausruhen, ne? Oder mal so einen kleinen Freiraum und nicht, ich muss nur von A nach B und dann muss ich sie abholen, dann muss ich die Pflegerin abholen, sondern dass sie sich das erlaubt. Und jetzt mittlerweile, also die Tochter ist jetzt 18, 19, sagt sie auch, ich nehme mir das und ich genieße das. Also zum Beispiel hat sie so die Möglichkeit, ich glaube über die Lebenshilfe, dass die Tochter dann auch mal eine Woche oder so im Jahr wegfährt alleine. Und dass sie sich dann auch Urlaub nimmt und sich einfach Zeit zu Hause das macht, was sie möchte, ohne dass sie für was verantwortlich ist. Und ich glaube, dieses sich das erlauben dürfen als Mutter in so einer Situation ist auch etwas, glaube ich, was schwierig ist, ne? Und was sehr notwendig ist, dass man sich das erlaubt.
Total. Ich habe in der Recherche für das Buch mit einer Seelsorgerin in einer psychiatrischen Klinik gesprochen, die eben auch pflegende Mütter betreut, die unglaublich lange über ihre Grenzen gelebt haben. Und da sagt sie, der bitterste Moment ist immer, wenn ich sage, sie wissen, dass sie alle 3 Jahre ein Anrecht auf eine Kur haben, oder? Und dann kommt immer dieser leere Blick, ja, super toll. Klar, ich fahre mal eben ein paar Wochen weg. Und wie soll es werden? Und es gibt Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch Freizeitbegleitung, die man auch über Träger wie die Lebenshilfe vermittelt bekommen kann. Dann kommt einmal die Woche jemand, um zum Beispiel dann mit dem Kind einen Sportverein zu besuchen oder was auch immer. Das gibt es alles. Aber unser System läuft eben auch auf Volllast, ne? Auch das kann gerne schon mal bedeuten, ein halbes Jahr Wartezeit zu haben. Das kann bedeuten, dass die sehr schnell wechseln, weil da eine hohe Fluktuation ist. Und ich habe mir vorgestellt, also der Leo im Buch ist 20 Jahre alt. Der ist also schon volljährig. Da fallen einige Hilfen weg. Und wenn Pina immer mal wieder auch die Erfahrung gemacht hat, ach, es geht schneller oder es ist einfacher, wenn ich es einfach alleine mache oder ich bin jetzt auch irgendwie enttäuscht, dann kann man, glaube ich, auch in so eine sehr krasse Isolation reinrutschen. Und dann steht man irgendwann relativ alleine da, so wie sie auch. Und es erfordert manchmal, glaube ich, mehr Kraft, nicht in diese Isolation reinzurutschen.
Ja, was würdest du sagen, Frauen wie Pina, die auch alleinerziehend ist, die auch eine spannende Geschichte hat, wer der Vater vielleicht ist oder auch nicht. Ja. Was wäre gut oder was wäre in einem perfekten System möglich, dass solche Familien Unterstützung kriegen?
Also was man bei Pina ganz gut sehen kann, sie hat eben 2 ganz starke Ressourcen nicht. Die eine Ressource ist Geld. Sie ist nicht wohlhabend, sie kann sich nicht Hilfe dazu kaufen, wie das andere können oder aufwendige Urlaubsreisen ermöglichen mit einer zusätzlichen Betreuung zum Beispiel. Und die 2. Ressource ist Netzwerk, hat sie einfach nicht. Und diese beiden Faktoren hängen maßgeblich davon ab, welche Lebensqualität jemand wie Pina hat. Und das sind, glaube ich, die Hebel. Also wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo unser Bundeskanzler darüber spricht, dass uns die Eingliederungshilfe zu viel Geld kostet. Eingliederungshilfe ist aber genau das. Das ist Begleitung zur Schule, das ist Integration an einem Arbeitsplatz, das ist Betreuung im Wohnheim. Das sind genau diese Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderung eigenständiges Leben führen können und ihre Eltern eben auch. Also ich kann dir gar nicht mal sagen, wir müssen jetzt an dem Schräubchen drehen und an dem Schräubchen drehen. Wir müssen unser komplettes System reformieren und auch uns mal fragen, was ist unser Verständnis eigentlich?
Und genau, ich glaube, dass das grundsätzliche Verständnis einfach nicht da ist, oder?
Eben, ganz genau. Und ich glaube, also was ich erlebe, wenn ich zu dem Thema recherchiere, dann höre ich auch schon mal, ach, das sind so wenige Einzelfälle. Aber wenn es um die Kosten geht, sind es auf einmal unglaublich viele. Ja, was denn jetzt?
Weil diese Menschen im öffentlichen Leben nicht auffallen, weil sie eher zu Hause sind.
Genau.
Ja? Ich habe letzte Woche gedreht zu einem Thema. Da gab es in Bochum wurde eine neue, das nennt sich das besondere Örtchen, das stille Örtchen, das Klo für alle, die Toilette für alle. So, jetzt, die Toilette für alle. Es wurde eine Toilette für alle vorgestellt. Mitten im Bermuda-Dreieck ist ein ganz besonderes, ein Klo, was man mit so einem Euroschlüssel öffnen kann und wo auch wirklich, da ist eine Liege drin, da ist ein Lift drin. Also auch für mehrfach behinderte Menschen und ihre Pflegepersonen hat man da wirklich, weiß ich nicht, bestimmt 12 oder 14 Quadratmeter Platz. Und zu diesem Pressetermin wurde eingeladen und ich habe mit der Stadt gesprochen vorab und habe gesagt, kommen denn da auch Menschen, die das ausprobieren oder so? Und dann war die Antwort, nee, wir machen ja da keinen Zirkus draus. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, aber wenn ein Kindergarten eröffnet werden würde, würden doch wahrscheinlich auch Kinder da sein, die das ja nutzen würden, ne? Dann habe ich recherchiert, auch mit der Lebenshilfe, in diesem Fall wieder Bochum, und ich habe gesagt, hätten Sie denn jemanden, der sich das mal angucken könnte und der mal uns sagen könnte, wie es ihm denn gefällt oder ob es gut ist oder nicht? Und dann kam tatsächlich ein Mann, der war 66 Jahre alt, mit seinem Betreuer kam er und der sitzt auch seit fast sein ganzes Leben lang im Rollstuhl. Er hatte keine geistige Behinderung, aber er brauchte lange, um Sätze zu formulieren. Und ich habe mir aber die Zeit genommen, mit ihm das Interview zu führen, und wir haben auch die Sätze, auch wenn es lange Pausen drin waren, so gelassen. Und ich glaube, dass er sich wohlgefühlt hat, und ich hoffe, dass er sich auch hinterher, wenn er es gesehen hat, gedacht hat, Mensch, guck mal, ich konnte was sagen und das war wichtig, weil es hat mich betroffen. Ja. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, man sieht diese Menschen in Anführungsstrichen nicht so oft. Wenn man mit ihnen zu tun hat, natürlich bei der Lebenshilfe in der Wohngruppe, da hat man jeden Tag zu tun, aber sie werden so nicht wahrgenommen. Ja. Warum nicht? Weil unsere Welt nicht barrierefrei ist. Ja. Das ist nicht nur die Toilette, es sind die Bordsteine, die Aufzüge, dann natürlich das soziale Verständnis, so kommst du mit in den Café, kann man das machen oder wie auch immer. Und wenn das nicht in einem Bewusstsein ist, ja, dann hakt man es wahrscheinlich so als Marginalität ab, was es ja aber nicht ist.
Genau. Wir sind irgendwie ungeübt im Umgang miteinander. Ja. Wenn dann der Bundeskanzler sagt, wir müssen die Eingliederungshilfe kürzen, dann weiß keiner, was das ist.
Ja.
Ne? Dann geht keiner auf die Straße.
Ja, auch das.
Also wir haben eben diese parallele Förderwelt geschaffen und dachten, also am besten ist es, es kümmern sich irgendwelche Experten und dann sind doch alle happy und alle versorgt und haben es aber versäumt, zum Beispiel inklusive Innenstädte zu schaffen, inklusive Arbeitswelt zu schaffen und die, ich sag mal, die Technologisierung unserer Welt, die mag manchmal hilfreich sein, macht Dinge aber auch wieder komplizierter. Ja. Ne?
Gerade auch zum Thema Eingliederungshilfe oder überhaupt, um Menschen mit Behinderungen ein Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, braucht es andere Menschen, die keine Behinderung haben. Mhm. Also viele Menschen, die Lust auf diesen Job haben, zur Verfügung stehen, mit denen man klarkommt. Ist ja auch nicht so, ach, da haben wir jetzt XY. Man muss ja mit solchen Menschen auch, die müssen ja auch zu einem passen. Mhm. Auch das ist ja nicht immer so leicht, da jemanden zu finden. Ne?
Absolut.
Und das ist ein arbeitsintensiver Job, ein sehr analoger Job auch. Das kriegen wir nicht mit einer App oder mit einer KI oder irgendwie sowas hin.
Nee, absolut.
Würdest du denn denken, im Buch ist es ja so, also es geht nicht anders, Pina ist nicht da, andere müssen sich kümmern, die null Qualifikation haben, außer ihren gesunden Menschenverstand und am Anfang den auch noch nicht mal, vielleicht so ungefähr jeder. Und sie kriegen es aber irgendwie alle hin, weil sie auch eine Verbindung aufbauen und auch Neugierde haben und Interesse plötzlich haben und auch dann funktionieren. Glaubst du eigentlich, die anderen Menschen, die vielleicht jetzt im tagtäglichen Bereich nicht damit zu tun haben, wär aber viel, viel leichter, als sie vielleicht denken?
Ja, das war so mein Ziel, das zu zeigen. So, ja, erstens mal, du musst kein Experte sein, du kannst auch mal was falsch machen, das machen wir alle ständig. Du kannst auch doofe Fragen stellen, besser als nichts zu fragen. Ja. Und vor allem, du musst dein Leben nicht im Griff haben, um für andere da zu sein. Ne? Also die haben ja alle in diesem Buch haben ja das Gefühl, selber auch irgendeinen Makel zu haben, der ihnen unangenehm ist und ach, wer bin ich denn schon und vielleicht kümmern sich doch besser andere, die würden das besser machen als ich und ja, aber es ist halt niemand anders da, es gibt halt nicht die Institution, die hervorgesprungen kommt und sagt, ah, die Mutter ist ausgefallen, wir kümmern uns, ja. Gibt es einfach nicht und diese drei machen, glaube ich, auch mit Leo noch eine ganz andere schöne Erfahrung, nämlich der Leo ist ja auch kompromisslos er selbst. Er kann gar nicht anders, als er selbst zu sein, was nicht immer nur schön ist für ihn, aber es ist so. Und die drei im Haus waren lange nicht mehr sie selbst. Und das ist, glaube ich, für sie dieser Umkehrschluss, ja, Leo braucht uns, aber wir brauchen ihn auch.
Und das ist ja etwas, was eigentlich jeder Mensch hoffentlich die Erfahrung macht, dass man selber sein, die einzig Möglichkeit ist, ein glückliches Leben zu haben. Und wir alle haben irgendwelche Erwartungen von unseren Eltern oder Erwartungen an uns selbst, die wir vielleicht nicht erfüllen oder ich wäre gerne so, aber letztendlich, und ich glaube, da hilft auch ein bisschen das Alter, das ist so, wie ich bin, ist absolut perfekt, es gibt gar nichts Besseres und genau mit den Ecken und Kanten und den, ja, kann ich halt nicht, ist halt so, wenn man aber dazu steht, dann ist gut, ne? Dann ist so ein kleiner Frieden auch da.
Radikale Selbstakzeptanz.
Genau.
Also eigentlich ist es egal, ob ich mich gut finde oder nicht, weil ich bin so, ich werde auch immer so sein. Ja. Also das Beste, was ich machen kann, ist mich so zu akzeptieren und mich auch so zuzumuten, denn wenn ich mich so auch der Außenwelt zumute, dann kann ich eben auch auf richtige Beziehungen eingehen. Auch das ist ein Thema für alle da.
Jetzt ist in dem Buch, werden wir im Dunkeln gelassen, wie es eigentlich ist, wenn Pina mal wieder nach Hause kommt und wie die Situation dann quasi ist, also wenn sie wirklich komplett genesen ist und wieder zu Hause leben kann. Mhm. Glaubst du, wie könnte ihr Leben weitergehen?
Also ich stelle mir das so vor, Pina war jetzt 20 Jahre lang alleine zuständig und die letzten Jahre super alleine damit. Und jetzt ist da ja, also wir haben da ja Inge, die ist 86, wir haben Zola, die ist 16 und wir haben Wojtek, der ist 34. Also wirklich bunt gemischt. Und den Hut, also nicht den Hut auf, es gibt nicht diese eine Person, die die Hauptlast trägt. Aber ich würde sagen, den engsten Draht zu Leo hat die 16-jährige Zola. Und Pina und sie sind sich eigentlich spinnefeind. Und ich kann mir vorstellen, ich denke da gerne mal drüber nach, wenn die Pina nach Hause kommt, dass die erstmal darauf klarkommen muss, dass andere Leute Sachen anders machen als sie und dass da jemand in ihrem Tanzbereich auch unterwegs ist. Und sie hätte noch ein bisschen was mit Zola auszudiskutieren, definitiv, ja. Und dann muss sie auch noch darauf vertrauen, also nicht wieder in alte Muster verfallen und sagen, ich mache jetzt wieder alles alleine. Ja. Das will sie ja auch eigentlich gar nicht. Aber trotzdem stelle ich mir das super schwierig vor.
Ja. So dankbar sie auch ist, dass die Zeit überbrückt wurde und dass sie die gehalten haben quasi, ne? Aber was ich zum Beispiel auch sehr interessant fand, und das ist eigentlich bei Zola am meisten, sie hat eine sehr gute Beobachtungsgabe und sie kann, ihr fallen Sachen auf einfach, ne? Sie beobachtet Leo und sie sieht und versteht, warum Sachen so sein müssen, ein bestimmtes Licht oder wie oft irgendwas passiert, damit es gut ist, also zum Beispiel eine Tür auf und zu gemacht wird oder wie auch immer. Und allein durch diese Beobachtungsgabe findet sie ja einen Draht dazu, weil sie versteht ihn und dann, das macht es natürlich dann auch leichter so, ne? Aber auch das ist ja etwas ganz Grundlegendes. Also es ist eine Eigenschaft, manche haben die, aber es ist so, beobachte doch erstmal, lass dich auf den Menschen ein und dann, ach guck mal, deswegen ist es so halt. Mhm. Ne? Das hilft ihr ja sehr.
Von Zola wurde ja immer erwartet, dass sie irgendwie funktioniert. Und sie weiß ja tief in sich drin, dass Menschen nicht einfach funktionieren können. Deswegen muss sie, glaube ich, eine kleinere Schwelle überschreiten zu Leo. Deswegen ist sie schneller an ihm dran. Mhm. Und dieses, also das, Zolas größtes Problem ist, Leo morgens zum Bus zu kriegen, weil es müssen viele Dinge zur richtigen Zeit auf die richtige Art passieren, dass Leo unten beim Bus ankommen kann, der zur Behindertenwerkstatt fährt. Und Zola zockt aber unheimlich gerne und knackt gerne halt Level. Und das ist jetzt halt das Master-Level sozusagen, das sie zu knacken hat. Und so geht sie das auch an.
Was ich auch schön finde bei den Charakteren, es gibt jetzt da noch einen Busfahrer, der eigentlich jeden Morgen auf der Matte steht, der erstmal ziemlich unsympathisch ist, weil er einfach seinen Job so abrotzt. Er hat auch nur kurze Zeit, solange wie die Ziggy quasi aufgeraucht ist und dann ist Schluss, hat also kein Verständnis. Aber letztendlich verändert dieser Mensch sich auch und der macht dann auch Sachen möglich. Und das finde ich immer, also das ist etwas, was ich, wenn ich so Menschen treffe, die sondern so krass über ihren Schatten springen, was man auch von ihnen nicht erwartet hätte und dann so einen Sprung machen, das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich solche Menschen treffe, wo sowas passiert.
Also der Harry ist meine heimliche Lieblingsfigur in dieser Geschichte und ich habe den da reingepflanzt und ich habe den sehr lebhaft vor mir gesehen und dann irgendwann dachte ich so, Harry, ich habe Größeres mit dir vor. Ich will noch ein bisschen mehr aus dir rausholen. Ich trieze dich jetzt mal ein bisschen und dann gucken wir mal, was passiert. Und er macht eine große Tat, aber der Grund, weshalb er das letzten Endes macht, ist einfach 100% Harry.
Total, und er hat auch dann irgendwie nichts zu verlieren, aber dann irgendwie auch doch. Aber trotzdem, er hätte es ja nicht, ja klar, ne? Aber trotzdem, er macht das und er macht dadurch auch etwas so, Großartiges für Leo. Also er schafft ein Erlebnis, er ermöglicht einen Traum eigentlich. Ja, das wird er im Leben nicht vergessen. Keiner, der bei diesem Erlebnis dabei war, wird das jemals in seinem Leben vergessen. Aber es ist was Großartiges. So, ja. Und das ist auch schön, das zu sehen. Pina ist ausgefallen. War es gut, dass sie ausgefallen ist?
Ja, sie musste ausfallen. Es ging nicht anders. Also ich habe sehr lange Zeit in die falsche Richtung geschrieben und hatte die Geschichte ursprünglich ganz anders geplant. Ich wollte einen sehr dichten, kammerspielartigen Roman über diesen Alltag von Pina und Leo schreiben und habe irgendwann gedacht, so, das halte ich gar nicht aus. Das ist mir viel zu... Es ist erstens, ich komme nicht in so ein Spiel rein. Also für mich ist so ein Plot entwickeln, das ist eine Spielerei und das muss sich richtig anfühlen. Und ich kam da irgendwie nicht weiter, handwerklich. Aber ich kam da auch emotional nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ne, wie gesagt, wenn ich möchte, dass man das fühlen kann, dann muss die Pina raus. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen Pina gegenüber, weil ich habe sie als Hauptfigur angelegt und auf einmal schmeiße ich sie raus. Also wir erleben sie auch noch, aber ganz, ganz anders als gedacht.
Auch durch die Augen, viel durch die Augen anderer.
Genau.
Ne? Und durch ihre auch ein bisschen mysteriöse Jugend.
Ja.
Wer weiß, was sie da noch so alles erlebt hat. Aber so grundsätzlich, was würdest du sagen, ist das Buch auch, soll das Buch auch Mut machen, Menschen, also die ähnliche Erfahrungen haben, zu sagen, es geht auch irgendwie ohne mich, vertrau auf andere Menschen, es gibt Menschen mit gutem Herz, irgendwie klappt das schon oder was ist dein Wunsch?
Also, ich habe das Buch erstmal geschrieben, glaube ich, um mir selbst Mut zu machen. Und in dem Moment, als ich Pina rausgeschmissen habe, wusste ich auch noch gar nicht, ob das funktionieren kann und wie das funktionieren kann. Wusste ich selber nicht. Musste ich mir irgendwie erarbeiten. Aber genau das hat auch Spaß gemacht. Das war auch irgendwie die Freude dann daran. Ich freue mich unglaublich, wenn mir Leute jetzt schreiben, ich habe nach dem Lesen des Buches mal bei meiner 80-jährigen Nachbarin geklingelt. Oder mir fällt eine Freundin ein. Ich glaube, ich muss sie mal in den Arm nehmen und ihr sagen, wie toll ich sie finde und dann kommt auch schon mal die Frage, was kann ich denn machen? Da sage ich immer, also am besten fragen, aber bitte nicht nach dem Motto, ruf an, wenn du Hilfe brauchst, sondern ich koche morgen ein Potbolo, darf ich dir was vor die Tür stellen? Oder einfach vor die Tür stellen oder wie auch immer, keine Ahnung, das muss man im Einzelfall entscheiden. Aber es geht gar nicht um die galaktische Heldentat. Es geht ums Gesehenwerden. Und wenn man ein bisschen Alltag miteinander teilt, dann sieht man ja auch, wo man vielleicht mal helfen kann. Also wir hatten es neulich, dass eine Nachbarin, die einen Hund hat, den mein Sohn total spannend findet, gesagt hat, meinst du, er hätte Lust, mal mit uns Gassi zu gehen? Und das war ein sensationelles Highlight.
Cool.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage, wie du eigentlich Zeit zum Schreiben findest. Also das überlege ich mir die ganze Zeit.
Ja, ich überlege mir das auch die ganze Zeit.
Auf dem Klo 5 Minuten immer mal wieder, oder wie machst du das?
Also meine Handynotizen sind ein Bermuda-Dreieck, ernsthaft. Ich tippe da ständig was rein, aber ich lese das da nie wieder. Es verschwindet in diesem Orbit. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also das erste Buch habe ich ja noch geschrieben. Da war ich selbstständige Texterin und habe von zu Hause aus gearbeitet. Da waren meine Kinder noch viel kleiner. Und wenn ich dann mal irgendwie so eine Nacht durchgeschrieben habe, dann habe ich mich dann manchmal auch am nächsten Morgen noch mal eine Stunde aufs Ohr gelegt oder so. Aber das Leben hat sich verändert seitdem. Die Kinder sind größer, ich bin wieder angestellte Zeitungsredakteurin, ich bin auf Lesetour. Ehrlich gesagt, sortiert sich gerade alles neu zurecht und ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Also ja, der konsequenteste erste Schritt ist wahrscheinlich, Zeitfenster fürs Schreiben im Kalender zu blocken. Aber es ist ja nicht nur, dass ich setze mich hin und schreibe. Es ist ja auch, dass ich muss meine Gedanken spazieren gehen lassen.
Ja.
Ich muss Zeit mit meinen Figuren verbringen. Ich muss ihnen zuhören. Ich muss sie kennenlernen. Ich finde, das ist die aufwendigste Arbeit am Roman, entwickeln und schreiben. Ich muss meine Figuren kennenlernen. Und ich muss auch die Luft und die Zeit haben, mal 100 Seiten in die falsche Richtung zu rennen. Oder noch mehr. Das ist ja gut, es hat ja was gebracht. Ich weiß dann, das war jetzt noch nicht das Richtige oder der Hebel stimmt nicht. Aber ich muss das herausfinden können und das frisst unheimlich viel Zeit. Und das wird jetzt meine Aufgabe sein.
Aber nachts zum Beispiel, wenn du mal eine Nacht durchschreiben würdest, schaffst du dann viel? Also ist das dann auch manchmal so oder kannst du das gut? Weil nachts braucht man ja auch Schlaf.
Genau, ich kann das inzwischen nicht mehr so gut. Ich brauche inzwischen meinen Schlaf. Also ich habe... Sagen wir mal so, wenn ich jetzt eine Rohfassung schreibe und ich komme in so einen Flow, dann ist das ja nicht eine unbegrenzte Zeit, dann ist das ein bestimmter Zeitraum, bis die Rohfassung von 300 Seiten steht. Danach komme ich wieder klar mental, weil ich weiß, ich habe den Marmorblock da stehen. Ich kann den jetzt noch 100 Jahre behauen, aber der Marmorblock ist schon mal da. Da muss ich hinkommen. Und diese Kompromisslosigkeit, alles beiseite zu schieben, die Ellbogen auszufahren und zu sagen, ich muss das jetzt machen, koste es, was es wolle, das fällt mir jetzt beim dritten Roman schwerer als bei den ersten beiden, weil da eben auch noch andere Dinge dazugekommen sind jetzt. Ne? Ich möchte natürlich auch Pinas Erfolg genießen, ich möchte da präsent sein. Es prasselt viel von außen auf mich ein. Also ich weiß gar nicht, wie ich in diesen zen-artigen Zustand gekommen bin die letzten zwei Mal. Ich muss es aber auf jeden Fall wieder schaffen, weil es ist ein sehr, sehr schöner Zustand.
Wer hilft dir dabei gerade? Also wer aus deiner Familie und aus deinem beruflichen Umfeld unterstützt dich?
Meine Agentin. Meine Agentin Franka Zastro, die gute Stimme, das Engelchen auf meiner Schulter ist und allen Druck von mir nehmen möchte. Aber ich habe eben auch das Teufelchen auf meiner Schulter, das sagt, ja, jetzt hau rein, jetzt mach. Aber ja, Kreativität muss spielen dürfen. Und den Rahmen muss ich schaffen. Das ist meine Verantwortung, wenn ich das machen will. Ich schreibe ja Bücher wegen des Schreibens. Ich will nicht geschrieben haben, ich will schreiben. Und das soll was Schönes bleiben und was Besonderes und meine Art, irgendwie Kontakt zur Welt aufzunehmen, ne? Und ich muss aber eine Frage verhandeln, ich muss mich an irgendwas abarbeiten können. Und das so zu finden, das, ja, das ist diesmal ein bisschen schwieriger.
Aber so wie du das beschreibst, finde ich eigentlich eine sehr schöne Formulierung zu sagen, ich möchte schreiben, also das Schreiben ist schön, sondern nicht, du willst was abgearbeitet, ich muss es abgegeben haben, sondern eigentlich du genießt das Schreiben. Ja. Das ist doch eigentlich etwas, was auch einen Platz im Kalender verdient.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Ich bewundere dich. Ich finde das mega toll, dass der zweite Roman jetzt schon draußen ist. Wirklich. Danke. Wir reden hier über eine berufstätige Mutter, Leute. Ja, die hat schon Zeit, die hat für nichts Zeit, sowieso schon nicht. Ja, es gibt Menschen, die können den einen Job und schon nicht hinkriegen. Aber sie hat das zweite Buch geschrieben, das dritte ist in der Mache. Ist das nicht mega? Es gibt nichts Größeres, finde ich, wirklich. Bravo, Vera Zischke. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ich freue mich schon sehr auf das dritte Buch.
Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Das war wieder so schön.
Und ich wünsche dir als letzten Wunsch noch, dass du die Räume findest und dass die kommen. Und dass auch vielleicht Leute aus deinem Umfeld sagen, weißt du was, hier haben wir eine Woche, da haben wir irgendwie gar nicht so wirklich was geplant. Du, wir könnten mit den Kindern das und du könntest einfach so. Vielleicht kommt das ja nochmal ins Universum. Das wäre doch auch mal schön.
Oh ja, das schicken wir in den Himmel.
Ja. Ganz, ganz lieben Dank.
Danke.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Ich empfehle euch Pina fällt aus sehr und auch Ava liebt noch. Beides ganz tolle Romane. Und von einem Menschen aus eurer Nähe vielleicht geschrieben, ja, aus dem Ruhrgebiet. Wirklich tolle Gedanken und auch lebensecht, weil ich glaube, man kann sich sowohl mit Ava als Mutter sehr gut verbinden, aber auch mit Pina. Und Bücher, die Spaß machen zu lesen, nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch, weil sie schön geschrieben sind. Also unbedingte Empfehlung von mir, holt euch die Bücher, lest sie. Wenn ihr Fragen habt, alles rund um Vera und um Pina, das schreiben wir in die Shownotes. Wenn ihr Ideen habt, dann bitte meldet euch gerne auch mit Themenvorschlägen hier. Hinterlasst ein paar Sternchen oder empfehlt diese Podcast-Folge weiter, wenn sie euch gefallen hat und natürlich auch die Bücher. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Wirklich, wirklich. Bis bald. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.